Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Sophia Thiel. Ich glaube, ganz vielen muss ich sie gar nicht groß vorstellen, für alle, die sie aber nicht kennen. Also Sophia war jahrelang in Deutschland die Fitness-Influencerin schlechthin oder auch die Fitness-YouTuberin. Gerade in Sachen Frauenfitness und Krafttraining für Frauen war sie auch wirklich eine der Vorreiterinnen. War jahrelang super, super erfolgreich, in allen Medien präsent, im Fernsehen, online, wirklich überall. 2019 ist sie dann aber ziemlich von der Bildfläche verschwunden und hat sich auch komplett von ihren Social-Media-Kanälen abgemeldet. Man wusste lange gar nicht wirklich, warum. Jetzt dieses Jahr kam sie aber zurück, hat ihr großes Comeback gefeiert, auch mit einem gleichnamigen Buch, nämlich Comeback Stronger, meine lange Suche nach mir selbst. Und darin schreibt sie auch über ihren Grund für ihre lange Pause, nämlich, dass es ihr eben hinter dieser perfekten Fassade gar nicht so gut ging, dass sie sich selber eben nicht an all ihre gesunden Fitness-Ratschläge gehalten hat, sondern in dieser Zeit einen sehr exzessiven Lebensstil entwickelt hat und auch eine ernstzunehmende Essstörung. Es ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Bericht geworden und Sophia ist jetzt auch dazu übergegangen, sehr viel ehrlicher über diese Themen zu sprechen, also über Themen wie Essanfälle, über Essattacken etc. Ich finde es ein super mutiges Buch geworden. Ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch gleich. Eines vorweg, falls euch diese Themen triggern, also Essstörungen, Essanfälle, Bulimie, muss ich euch ein bisschen vorwarnen und kann euch auch empfehlen, mal in unsere Folge mit Dr. Katrin Bergin weiterzuleiten. Mit der hat Sophia Thiel auch in ihrem Buch gearbeitet und sie ist Spezialistin für emotionales Essverhalten. Da findet ihr auf jeden Fall auch nochmal Hilfe und Anlaufstellen. Ansonsten wünsche ich erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Sophia.
Hallo.
Ja, schön, dich hier im Podcast begrüßen zu können. Bevor wir jetzt mal tiefer ins Thema einsteigen und zu deiner ganzen Geschichte der letzten Jahre, würde ich erstmal gerne von dir wissen, früher warst du ja ganz klar so die Fitness-Influencerin, die Fitness-YouTuberin. Würdest du das heute auch noch so beschreiben oder hast du da irgendwie heute für dich schon irgendwie eine andere Bezeichnung gefunden?
Also so ganz krass als Fitness-Influencerin wie damals würde ich mich jetzt nicht beschreiben, obwohl Fitness immer noch ein Teil meines Lebens ist. Also vor allem der Kraftsport hat es mir angetan, macht mir unglaublich viel Spaß und schenkt mir auch Lebensqualität. Also generell gehört Sport und eine gesunde Ernährung immer noch mit dazu. Aber ich habe eben gemerkt, was das damals eben für einen Druck bei mir ausgelöst hat. Und dann auch mit meiner persönlichen Herausforderung, sage ich jetzt mal, bin ich jetzt heute auf Social Media lieber einfach nur die Sophia, die viele verschiedene Facetten auch hat und wird mich einfach nur als Influencerin bezeichnen.
Okay. Du hattest ja dieses Jahr jetzt dein großes Comeback mit deinem Buch Comeback Stronger, aber eben auch auf Social Media. Und ich muss sagen, ich war da so ein bisschen überrascht, auf dein Instagram-Profil zu gehen und da jetzt neben deinen neuen Posts aus diesem Jahr eben auch noch deine ganzen alten Sachen zu sehen. Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die alte Sophia mit Sixpack, super definierten Muskeln. Warum hast du dich entschieden, diese Bilder da weiterhin drin zu lassen?
Weil es immer noch ein Teil, also die Bilder sind immer noch ein Teil von mir. Also ich möchte meine Vergangenheit auch nicht löschen oder bereue auch nichts, was ich getan habe. Ich finde, das ist wichtig zu sehen, aus welchem Standpunkt ich hergekommen bin. Und da, glaube ich, anhand der Fotos kann man noch sehen, wie extrem ich zeitweise war. Und Extreme, die man eben auch seinem Körper antut, sei es eben in Training und Ernährung, rächen sich dann auch irgendwann. Also irgendwie möchte ich auch so ein bisschen vorzeigen, wie ich Dinge damals angegangen bin, wie ich drauf war. Deswegen existieren auch noch alle YouTube-Videos von mir, um Leuten zu zeigen, dass ich das alles wirklich durchlebt habe und dass ich das gefühlt habe und was sich eben heute bei mir verändert hat.
Ja, ist eigentlich super interessant. Also man denkt, also mein erster Impuls war irgendwie zu denken, naja, das Alte, das passt ja jetzt gar nicht mehr zum Neuen, aber eigentlich ist es ja eben ja auch Teil dieser Authentizität, nicht immer sofort Sachen zu löschen, wenn sie jetzt nicht in dieses einheitliche Image, sage ich mal, passen.
Vor allem ist ja auch, es gibt ja auch kein, nicht das Image und jeder Mensch verändert sich ja. Also nicht so, dass man von Geburt bis Ende des Lebens gleich bleibt. Das wäre auch ziemlich schade. Das Leben besteht ja auch aus Entfaltung und Entwicklung. Und dieser Schritt war für mich enorm wichtig. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den je schaffen würde, hin zu einem freieren, selbstbestimmteren Leben. Und deswegen blicke ich da auch eigentlich gerne zurück, weil ich weiß, was ich auch alles geschafft habe und wo ich mich auch wieder herausgekämpft habe, egal wie schwierig es war.
Ja, das stimmt. Du betonst ja auch in deinem Buch immer wieder, dass du trotz deiner eigenen Struggles deinen Followern aber jetzt nie irgendwelche bedenklichen Tipps gegeben hast. Also du hast dich eben nur nicht an deine eigenen, sag mal schon eigentlich ja gesunden Ratschläge gehalten, sondern selbst super exzessiv Sport getrieben und mit der Zeit eben auch eine Essstörung entwickelt. Glaubst du, wenn du dir jetzt so andere Influencer aus dem Fitnessbereich anguckst, vor allem auch jüngere, dass du da nicht die Einzige bist und dass es da eine hohe Dunkelziffer gibt?
Das kann man schwer sagen. Vor allem kann man auch nicht sagen, dass zum Beispiel jetzt ein Follower eine Essstörung bekommt wegen einem anderen Follower X, sage ich jetzt mal, oder Influencer. Denn so eine Essstörung kommt auch nicht einfach von heute auf morgen. Das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess und hängt meistens von vielen verschiedenen Faktoren ab, von mangelndem Selbstwert, vielleicht auch Mobbing-Erfahrungen, vielleicht auch einem toxischen Umfeld und vielen verschiedenen Dingen. Und das bringt dann meistens das Fass dann auch zum Überlaufen. Und das war damals für mich so, dass ich mit anderen viel, viel, sag mal, sanfter und nachhaltiger umgegangen bin als mit mir selbst, weil ich ja auch wusste, dass ich an der Front stehe. Ich dachte, mein Körper ist eben Arschloch, der reagiert eben nur auf absolute Strenge und Gewalt. Irrtümlicherweise, sage ich jetzt mal, rückblickend betrachtet, weil ich habe einfach gedacht, nur so funktioniert's. Und ich habe dann an einem bestehenden System festgehalten, aus Angst, dass ich jetzt irgendwie herumexperimentiere, Zeit verliere und nicht mehr dem gewünschten Bild von mir entspreche. Ich dachte, das verlangen Leute von mir, dass ich so aussehe, dass ich mich so verhalte und habe mich dabei immer mehr von dem entfernt, wer ich eigentlich bin und wer ich sein möchte. Und bei anderen Influencern, das macht jeder unterschiedlich, muss es jeder für sich selbst ausmachen. Ich selber kam eben aus einem ganz anderen Punkt eben. Ich bin nicht schlank auf die Welt gekommen, sagen wir es mal so. Ich hatte schon immer mit meinem Gewicht zu tun. Und ich denke, wenn man noch einmal viel abgenommen hat, man wird immer ein Thema mit seinem Körper haben, auf einer gewissen Weise. Und deswegen kann man das eigentlich schwer pauschalisieren.
Also glaubst du auch, man kann das allein von Fotos jetzt und dem Insta-Feed jetzt keinem Fitness-Influencer ansehen, ob da vielleicht dann doch irgendwie ein Problem besteht?
Also das kann man so nicht sagen. Sowas sieht man auch nicht. Also man kann den Menschen nicht ansehen, ob diese Person jetzt irgendeine, sagen wir mal, psychische Erkrankung auch hat, ob dieser Mensch stark depressiv ist, vielleicht eine Angststörung hat oder eben auch eine Essstörung. Das kann man eigentlich nie wirklich wissen. Diese Leute können auch nach außen hin etwas Gutes empfehlen, aber vielleicht mit sich selbst einen inneren Kampf führen. Ja, sowas kann man von außen immer, so lässt sich nicht immer gleich erkennen.
Ja, deswegen fand ich deine Ausführungen in deinem Buch auch so interessant und auch vor allem, ja, wenn man jetzt auch immer noch deine alten Inhalte anschauen kann, wenn man dann liest, wie es dir eigentlich ging, also dass du auch wirklich körperlich unter diesen strengen Diäten gelitten hattest, zeitweise auch keine Periode mehr hattest und so weiter. Es ist irgendwie krass, da diese Bilder zu sehen, weil man ja eigentlich, wenn man die so sieht, würde man ja so spontan denken, oh, so sieht eine gesunde Frau aus, die sieht super happy aus, super fit einfach. Und da finde ich, merkt man einfach nochmal mehr, wie trügerisch solche Bilder auch einfach sein können.
Was heißt trügerisch? Also ich bin auch damals, es war ja nicht alles schlimm und traurig, sage ich jetzt mal, sondern ich war ja trotzdem davon felsenfest überzeugt, dass es der richtige Weg ist, auch wenn ich einen hohen Preis dafür zahlen musste. Ich habe gedacht, okay, dass ich jetzt jeden Tag Diät halten muss, um ja nicht zuzunehmen. Das ist eben der Preis, den ich dafür zahle. Preis für Anerkennung, Preis für Respekt oder Erfolg, sagen wir es mal so. Und deswegen dachte ich auch nicht, dass es irgendwas Schlimmes sein könnte. Aber bei mir kamen eben viele verschiedene Dinge dazu. Und ich denke, mein Perfektionismus oder dieser Kontrollwahn haben mich dann immer mehr in diese Extreme reingetrieben. Ich hätte das Ganze natürlich auch viel lockerer angehen können, da ich eine sehr, sehr treue und loyale Community habe, die, wo ich jetzt auch gemerkt habe, die mich auch mag, weil ich einfach die Sophia bin und nicht, weil ich nur einen Körper habe, so ausgedrückt. Und das musste ich auch wirklich erstmal lernen. Also damals hätte ich sehr, sehr viel mehr Freude und Leichtigkeit bei dem empfinden können, aber ich selber wusste eben keinen anderen Ausweg und ich habe mich natürlich immer an das geklammert, was mir die Erfolge gebracht hat, oder das heißt vermeintliche Erfolge.
Du hast ja gerade gesagt, du hast eine treue Followerschaft. Glaubst du, also so ganz lässt sich das ja wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber haben sich deine Followerschaft verändert seit deiner Pause oder sind das die gleichen von früher, die jetzt sich quasi mit dir verändern und mit dir wachsen?
Ich denke, eine Mischung aus beidem. Einmal eben aus meiner alten Community, die diese Entwicklung mitgemacht hat, aber auch neue Leute, die sich vielleicht von einer neuen Message von ja, der neuen alten Sophia quasi, also ich habe mich ja nicht komplett verändert, sondern ich konnte ja irgendwo wieder zu mir selbst finden, die vielleicht diese ansprechender finden oder mit deren mehr anfangen können. Das haben mir auch einige geschrieben, dass die vorherige Sophia einfach halt so, ja, die Fitness-Sophia war, die einfach immer nur im Fitnessstudio trainiert hat und gekocht hat. Und jetzt ist da halt, sind halt sehr, sehr viel mehr Facetten dabei. Also ich denke, das ist so eine Mischung. Und aber es haben sich natürlich auch viele entwickelt, definitiv. Die Leute, die mir damals 2015 oder 2014 schon sogar schon vielleicht angefangen haben zu folgen, die sind natürlich auch älter geworden und man entwickelt sich stetig und haben diesen ganzen Prozess ja auch mitverfolgen können. Und ich denke, Corona hat auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen, in dem Bewusstsein der Leute, dass sich die Werte verlagert haben hin zu, okay, es geht nicht mehr einfach nur um mein Haus, meine perfekte Reise, mein perfekter Freund, mein perfektes Haustier oder was auch immer, sondern es geht um wahre Werte wie Gesundheit, mental sowie körperlich. Es geht mir um Liebe, also soziale Kontakte mit Familie und Freunde. Diese Sachen sind mir wichtig und Zusammenhalt. Und ich denke, da hat sich auch nochmal einiges getan.
In deinem Buch merkt man auch, so du beschreibst ja deinen ganzen Werdegang und da finde ich, merkt man auch, dass bei dir alles auch ziemlich schnell ging, also wie schnell du auch berühmt wurdest und dass ja eigentlich auch deine Auszeit, die war ja so knapp 2 Jahre, das ist ja vielleicht so für Social-Media-Verhältnisse super, super lange, aber ja eigentlich so, ich sage jetzt mal in der echten Welt und was persönliche Entwicklung angeht, ja eigentlich gar nicht so sehr. Hattest du jetzt während deiner Pause immer so die Angst im Nacken, ja, ich sag mal, in Vergessenheit zu geraten, wenn du irgendwie das zu lange durchziehst?
Die Gedanken waren definitiv da, aber das war am Anfang meiner Auszeit, wo ich dann nach Los Angeles geflüchtet bin quasi. Da habe ich schon drüber nachgedacht, was wäre eigentlich mein Plan B, wenn das Ganze mit Social Media nicht mehr hinhauen sollte, weil ich auch selbst nicht wusste, wann und ob ich überhaupt je wieder zurückkommen könnte. Denn ich wollte einfach diesen Kampf, den ich mir ausgetragen habe, einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit austragen, weil das für mich einfach zu schwer gewesen wäre. Also ich hatte ja selbst mit mir so große Probleme und dann auch mit der Essstörung, dass ich gesagt habe, das Ganze irgendwie noch auf Social Media irgendwie weiterzuführen, negative Kommentare wegen meinem Äußeren zu bekommen und irgendwie Hate dafür, das hätte ich mir nicht antun wollen, sagen wir es so. Und ich habe eigentlich schon darüber nachgedacht, okay, was könnte ich eigentlich stattdessen machen? Und habe dann aber später herausgefunden, dass oder meine wahren Qualitäten und Stärken herausgefunden und habe auch gesagt, hey, eigentlich macht dir das doch so viel Spaß und eigentlich bist du da gar nicht so falsch vor der Kamera und eigentlich hast du so viel zu sagen. Und ich musste mich erst dahin entwickeln, dass ich die Stärke habe, auch zu wissen, also dass sich das herauskristallisiert, über was möchte ich reden, welche Influencerin möchte ich sein, für was möchte ich mich einsetzen. Und es hat sich dann eben Ende 20, Anfang 21 so schnell herauskristallisiert und meine Entwicklungsschritte dank der Therapie sind so groß geworden, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt einfach diesen Punkt ansprechen, weil das nervt mich. Ich will reinen Tisch machen, ich will sagen, wie es ist. Und wenn das Ganze auch nicht klappt, dann fange ich eben nochmal das Studieren an oder mache irgendwas im Sportbereich beruflich gesehen und hänge eben Social Media an den Nagel. Aber ich wollte es unbedingt nochmal probieren.
Glaubst du, dass wir da 2021 auch schon irgendwie weiter sind? Also sowas wie Body Positivity ist ja mittlerweile auch viel mehr Menschen ein Begriff. Und dass man auch ein bisschen kritischer hinter die Fassade guckt, was jetzt so Darstellungen von gerade Frauenkörpern angeht, in der Werbung zum Beispiel. Also glaubst du, du hättest, wenn du jetzt so ehrlich, wie du jetzt auftrittst, wenn das, keine Ahnung, sag mal vor 5 Jahren so gewesen wäre, dass da die Resonanz noch anders gewesen wäre?
Kann ich nicht ganz genau sagen. Also damals hatte ich sogar, vor meiner Auszeit gar, hatte ich mehr Hate-Kommentare als heute. So sogar. Denn damals, wenn du dich als, sag mal, Vorbild hinstellst, sagen wir mal im Fitnessbereich, dann versuchen Leute immer deine Schwachstellen herauszufinden, wenn es zu makellos erscheint, sagen wir es so. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da wird eigentlich meine Figur sehr, sehr stark kritisiert. Es wird alles genau unter die Lupe genommen, was ich sage, was ich empfehle. Und heute, wo ich meine Fehler und Schwächen offen eingestehe und offen darüber rede und einfach sage, hey, hier bin ich mit all meinen Stärken oder Schwächen. Heute habe ich dann weniger Hate-Kommentare diesbezüglich, weil man, denke ich, dann diesen Spekulationen oder den Hatern den Wind aus den Segeln nimmt. Also das ist mir schon ganz klar aufgefallen und ich nehme das auch ganz anders wahr als damals. Also ich denke, da hat sich auch einiges in der Entwicklung oder im Mindset der Menschen schon getan, weil das andere einfach ja so viel Druck auslöst, bei jedem Menschen einem Ideal, einem perfekten Scheinideal nie gerecht zu werden. Ich denke, das merken viele Menschen, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Hat sich dein Schönheitsempfinden oder dein Körperideal dann jetzt wirklich auch so schnell verändert? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Fotos oder Videos von früher aus deiner Bodybuilding-Zeit zurückschaust, hast du da manchmal irgendwie noch so eine Sehnsucht oder also kannst du das wirklich in deinem Kopf abstellen?
Ich denke, komplett abstellen kann man das nie. Also generell aber hat sich mein Schönheitsideal dahingehend verändert, dass ich bei mir selbst viel mehr schön finde. Also es war immer so das Problem, ich konnte andere Menschen viel, viel schöner finden, egal ob untrainiert oder trainiert, mit 100 Kilo oder 50 Kilo quasi. Wenn der Mensch an sich schön war, fand ich den Menschen auch schön, aber ich konnte diese Schönheit nie bei mir sehen, denn ich war meine größte Haterin und Kritikerin und habe gesagt, nein, du musst jetzt mehr Muskelmasse haben und weniger Körperfett und musst trainiert sein. Also Muskeln finde ich auch schön, sagen wir es so, aber ich habe mich damals enorm fertig gemacht und verurteilt, wenn ich nicht meinem Ideal für mich vor Augen entsprochen habe und habe mich dann richtig gehasst. Und dieser Hass ist Gott sei Dank heute gewichen. Also ich kann mehr Schönheit an mir erkennen und ich denke, wenn man sich auch in diesem Prozess mehr findet und ja auf der Reise wieder Kontakt zu sich selbst herstellt und einen Bezug zu sich, zu seinen Werten und zu seinem Körper, dann sieht man eben den Körper ganz anders, durch ganz andere Augen. Und das finde ich eben ganz, ganz schön. Was ich auch total interessant finde, ist eben, dass es auch stimmungsabhängig ist. Zum Beispiel, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann finde ich mich halt überhaupt nicht schön, egal auf welchem Foto. Und denke halt so, ah, okay, du könntest jetzt auch irgendwie mal wieder fitter werden. Aber wenn ich dann wieder irgendwie einen guten Tag habe, dann finde ich mich in allen Formen und Farben quasi schön. Und das finde ich ist ganz wichtig. Also Körperdysmorphie, also dass man seinen Körper ein bisschen anders im Spiegel sieht, als er wirklich aussieht, hatte ich von Anbeginn meiner Fitnesszeit, aber schon davor auch. Ich denke, das ist auch bei vielen Menschen, die in sehr schneller Zeit sehr viel abgenommen haben, dass man seinen Körper immer anders sieht als andere. Aber das hat sich eigentlich heute schon wieder einigermaßen eingependelt.
Ja, das ist sehr gut. Hast du denn, ich meine, du siehst ja von dir selbst super viele Fotos ständig, allein durch deine Tätigkeit. Du machst ja jetzt auch sehr viele Videos immer noch. Hast du da manchmal Momente, wo dich irgendwie dein eigener Anblick dann doch irgendwie triggert, da das irgendwie aus dem blöden Winkel geschossen ist oder so? Also solche Momente kennen ja wahrscheinlich viele, dass man sich oft auf Fotos irgendwie super kritisch betrachtet selber, andere Leute eben nicht. Hast du da irgendwie so einen, ich weiß nicht, so einen kleinen Mind-Trick oder sowas, was du dir dann sagst, wenn solche Gedanken aufkommen?
Also solche Momente, dass ich mich in der Kamera überhaupt nicht anschauen kann, hatte ich auch vor meiner Auszeit zuhauf. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt heute, keine Ahnung, zugenommen habe, weil das hatte ich ja vor meiner Auszeit ja in diesem Stil genauso. Aber ich habe mich dann halt nicht zeigen wollen. Man hat sich dann versteckt. Und das war immer so das Problem. Also es gab da genügend Momente, dass es gibt so, ich glaube, das wird auch niemals aufhören, dass man immer mal wieder Fotos und Videos von sich sieht und man denkt so, ach du heilige Scheiße, was ist da denn los? Aber damals war es wirklich so, in Hass ist das bei mir umgeschlagen und in so eine Art Drillcoach, so du musst jetzt wieder jeden Tag trainieren und so weiter. Und heute ist es halt so, Mai, also keine Ahnung, gibt halt irgendwie schönere Aufnahmen von mir und dann nicht. Also das ist ein bisschen sanfter bei mir geworden. Ich denke, das kann man auch nicht einfach so abstellen. Das Ding ist, als mein Trick, wenn man so richtig hart reagiert, dann ist man vielleicht auch nicht gerade in der Stimmung, wie ich vorhin gesagt habe. Dann hat man vielleicht einen schlechten Tag, weil dann sieht man sich umso schlechter. Man sollte das Ganze nochmal zum späteren Zeitpunkt betrachten oder vielleicht sogar am nächsten Tag, wo man vielleicht besser drauf ist, das nochmal genauer anschauen, sich im Spiegel anschauen und sich daran erinnern, was man alles für Qualitäten hat und Werte und dass man einfach schön ist.
Ja, auf jeden Fall. Du schreibst auch in deinem Buch gleich zu Beginn, dass du dich auch immer noch in einem Prozess findest. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt diese 2 Jahre sind jetzt irgendwie vorbei, du bist wieder da, alles ist irgendwie wieder perfekt, sondern das ist eben ein Prozess, wo du deine ganzen Follower eben auch mitnimmst. Also würdest du jetzt sagen, dass du auch immer noch nicht an einem Punkt bist, wo für dich in Sachen Ernährung und Essen alles super entspannt ist?
Also ich denke, so ein Prozess, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Essstörung hat oder irgendeine andere Suchterkrankung oder irgendeine andere psychische Belastung, sage ich jetzt mal. Ich denke, es ist einfach so, dass man nie von einer kompletten Heilung sprechen kann, dass man sagt so, ja, zack, jetzt bin ich los und zwar für immer. Man wird immer ein Thema damit haben. Es ist ein längerer Prozess. Also jetzt auch, wie wir es gerade gesagt haben, 2 Jahre ist aufs Leben gesehen eigentlich nichts. Und in dem einen Jahr Therapie konnte ich wirklich sehr, sehr schnelle Fortschritte machen. Das Ding ist, dass das Ganze leichter wird, sodass man es gar nicht mehr als Bürde oder als schwere Last empfindet. Das ist eigentlich so der Zielzustand, dass es kann sein zum Beispiel, wenn es mir gut geht, dass ich in 5 Jahren mal wieder einen Rückschlag habe, aber dann geht man damit ganz anders um und ist dann wie nur so ein kleiner Ausschlag auf dem Radar und dann geht es wieder weiter. Und ich denke, das ist ja auch nicht nur mit so einem Thema, sondern auch im Leben ist es so, dass man immer wieder schlechte und gute Phasen hat. Und manchmal hatte man vielleicht früher so schlechte Phasen, dass es ein tiefes Loch gerissen hat. Doch mit dem Alter ist es dann lernt man vielleicht eine Strategie damit, dass man das nicht mehr so weit einreißen lässt. Also ich denke, das Leben ist ein stetiger Prozess. Man muss damit gehen. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Und genauso mit dem Essen muss ich immer noch lernen, von meinen alten Gewohnheiten, und ich habe das Ganze ja über 5 Jahre lang gemacht, muss ich immer noch schauen, dass ich ja mich zum Gesunden hin, zu diesem monotonen Grau, weg von dem Schwarz-Weiß noch bewege.
Also ist für dich heutzutage sowas wie Kalorien zählen und dich täglich zu wiegen überhaupt noch ein Thema, oder versuchst du davon wirklich wegzukommen?
Also ich habe mich noch nie gewogen, also auch früher nicht, vor meiner Auszeit. Wiegen war eigentlich noch nie so ein Ding, worauf ich Wert gelegt habe eigentlich. Das ist schon so ein Thema, weil über die Waage wird sehr, sehr viel definiert und sehr, sehr viel festgelegt. Also Frauen sagen, ich wiege 50 Kilo gut und mehr Kilo schlecht. Also die Waage kann man sowieso nicht pauschalisieren, dass jeder Mensch das gleiche Gewicht hat. Und das finde ich irgendwie super schwer, dass man dem so viel Gewicht schenkt, und dass eine Waage kann einen guten Tag machen oder auch einem den Tag vermiesen. Und das finde ich total schwierig, und deswegen, das habe ich noch nie wirklich gemacht, also würde ich auch niemandem empfehlen. Und Kalorien zählen ist auch pauschalisiert auch nichts Schlechtes. Das Wichtige ist, also wie man damit umgeht. Ist man von den Zahlen abhängig? Kann man sich ohne eine Tracking-App nicht mehr ernähren? Dann wird es kritisch. Wenn man das aber nur als Anhaltspunkt macht und sich aber trotzdem Flexibilitäten einräumt oder auch selbstständig oder eigenständig ohne diese App funktionieren kann und sich gut fühlt, dann ist es ein guter Umgang.
Dir hat ja jetzt auch wirklich diese Pause wirklich auch sichtbar gut getan, und du hast ja dann auch eine professionelle Therapie gemacht. Würdest du sagen, für jetzt Betroffene, die sich davon auch angesprochen fühlen, die auch mit solchen Essanfällen zu kämpfen haben, dass man da alleine auf jeden Fall nicht rauskommt und immer professionelle Hilfe auf jeden Fall annehmen sollte?
Ist kein Muss. Es kommt auch darauf an, wie stark ausgeprägt beispielsweise eben die Essstörung ist. Aber bei mir hat es eben so enorm viel geholfen. Also bei mir war es schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist wirklich sehr, sehr stark das Problem, und ich schaffe es einfach alleine nicht mehr, weil ich ja davor auf vielen verschiedenen Alternativwegen versucht habe, das selbst hinzukriegen. Sei es eben mit diversen Apps, mit Coaching, aber halt auf Alternativwegen und nicht direkt in Therapie. Also man versucht ja immer, über das Thema zu reden und das dann, keine Ahnung, als Coaching oder Strategieberatung zu bezeichnen, um das Ganze schön zu reden. Aber diese klassische Therapie, vor der habe ich mich ja so gesträubt, und dieses Stigma möchte ich ja auch heute so ein bisschen angehen, weil ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß und ist auch überhaupt nicht mehr, ist auch überhaupt total unnötig, weil die Therapie hat mir so enorm viel geholfen, um eben Klarheit zu schaffen. Erst dann konnte ich aussprechen, dass ich eine Essstörung habe. Erst dann konnte ich genau identifizieren, was genau für eine Essstörung ich habe und wie man diese auch therapieren kann. Also die ist definitiv therapierbar, und habe dadurch eben so enorm schnelle Fortschritte gemacht, dass ich es jedem empfehlen kann. Je eher man sich Hilfe holt, auch auf professionellen Ebenen, desto besser. Denn sonst verschleppt man das Problem und das Ganze wächst und wird vielleicht sogar noch größer. Und ich habe eben in meiner Vergangenheit sehr, sehr viel Zeit, Nerven und auch Geld investiert, bis ich wirklich die Therapie wahrgenommen habe und endlich dann Fortschritte machen konnte.
Okay, ja, also ich finde das auch auf jeden Fall mega wichtig, dass über sowas auf Social Media viel offener gesprochen wird. Und du sagst ja auch, dass du auch viel ehrlicher sein möchtest. Und in deinem Buch schreibst du, glaube ich, sogar, du möchtest so ehrlich sein wie noch nie. Ich habe mich da nur so ein bisschen gefragt, also das ist ja super ehrenhaft und ich finde das auch super wichtig, dass man auch über solche Tabuthemen redet. Ich habe mich nur gefragt, wenn man jetzt wirklich selber betroffen ist, wie förderlich ist das dann wirklich für einen selbst, wenn man damit so offen umgeht und man macht sich ja auch angreifbar und verletzlich, wenn man auf Social Media das mit so vielen Millionen Followern teilt und wie verhindert man, dass einen dann nicht irgendwie so Hasskommentare dann wieder zurückwerfen in der Entwicklung?
Also Hasskommentare habe ich diesbezüglich eigentlich noch nie bekommen. Also vielleicht Unverständnis von Leuten, die das nicht wirklich greifen können. Aber wie bereits gesagt, sind meine Hate-Kommentare heute weniger als vor meiner Auszeit, da ich diese Themen eben offen anspreche. Und bei mir persönlich hat es mir eigentlich in meiner Entwicklung enorm weitergeholfen, da so viel Druck von meinen Schultern abgefallen ist. Bei mir war das vor meiner Auszeit so, dass ich wie ein gefühltes Doppelleben geführt habe, was keiner wissen durfte. Weil ich mich so enorm dafür geschämt habe und dachte, ich darf das mit niemandem besprechen, darf eben keine Schwäche zeigen und muss das eben selber mit mir irgendwie ausmachen und hinkriegen. Und dass ich eben heute das Ganze angehe, das hat mir in meinem Heilungsprozess total geholfen, da ich eben diese ganze Unterstützung auch von meiner Community erfahren habe. Und ich finde, dass jeder so offen über sein Päckchen sprechen sollte. Und ich wollte eben mein Influencer-Dasein dafür nutzen, dass dieser Druck aus Social Media wenigstens ein bisschen rausgeht. Weil ich finde, das Ganze ist so ein Druckkonstrukt geworden, denn die Influencer haben ihre Päckchen zu tragen und denken, sie müssen jeden Tag perfekt abliefern, alles ist so schön und diese ja heile Scheinwelt aufrechterhalten und die Follower fühlen sich da unter Druck gesetzt, genauso, weil sie diesem Ideal nicht gerecht werden können und denken, allen geht's gut, nur mir nicht. Und deswegen wollte ich mich dafür einsetzen und stark machen und auch in meinem Prozess hat es mir enorm weitergeholfen, da ich auch gewusst habe, wie viele andere Frauen und auch Männer darunter leiden und keiner redet darüber. Also ich kann das wirklich auch nur jedem empfehlen und damit so normal wie möglich umzugehen, denn dann wird auch diese ganze Schwere von dem Problem genommen.
Ja, das ist ja wirklich eine sehr positive Message, die du jetzt mit deiner Erfahrung auch verbreitest. Und also man kann ja auch wirklich nur hoffen, dass das vielleicht auch andere inspiriert, sich auch mal mehr zu trauen, irgendwie ehrlichere Posts zu machen oder irgendwie nicht immer diese pseudo-perfekte Fassade aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Message zum Schluss. Bevor wir uns verabschieden, glaubst du, du wirst in Zukunft jetzt wieder, bist du jetzt wieder voll am Start oder kann man damit rechnen, dass du dich auch, dass du dir jetzt öfter auch mal Pausen gönnst, ein bisschen einen Gang runterfährst?
Auf jeden Fall. Also früher war es ja bei mir wirklich 24/7, egal ob Feiertage, Sonntage oder Ferien. Bei mir, ich habe alles für Social Media genutzt und dachte, ich kann nicht nur einen Tag irgendwie meine Story nicht hochladen. Und heute ist es so, zum Beispiel war ich letzte Woche krank und dann kam eben kein Post von mir. Aber generell sehe ich das wesentlich entspannter. Mehr Qualität vor Quantität. Wenn ich was zum Posten habe, was ich gut finde, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich habe auch Wochenenden, ich habe freie Tage und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt gerade haben wir natürlich sehr, sehr viel Stress auch wegen dem Start-up und ein paar Projekten, die ich wieder angehen möchte. Aber das ist ja auch temporär und auch abzusehen und gönnen mir aber auch trotzdem Pausentage dazwischen. Das mag vielleicht manchmal auf Social Media wieder sehr, sehr viel aussehen, weil ich mich natürlich auch, wenn ich jetzt was tue, auch dann meistens filme und dann halt während meinen Pausetagen dann wiederum nicht. Also die Pausetage, die teile ich dann auch nicht so präsent, sondern ich möchte wirklich ja, sinnhafte Inhalte posten. So eine Mischung eben aus, sage ich, Mental Health, Fitness, persönlichen Themen, aber auch Unterhaltung.
Ja, das klingt doch richtig gut. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir von dir noch in Zukunft alles hören werden und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg bei dieser Strategie.
Super, vielen Dank und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Dann habt noch einen schönen Tag, Sophia.
Ebenso, tschüss.